Ja gut, dann geht das Ganze zum Thema Bildungspolitik und Digitalisierung auf. Und zwar die erste Frage passt quasi schon zur Situation jetzt, und zwar welche Schritte möchtest du für die Digitalisierung an Schulen einleiten?
Also ich glaube, es ist erstmal generell wichtig, dass der Bund das bezahlen darf. So, das ist ja einfach ein Konflikt und dass es die Digitalpakete weitergeführt werden. Das ist ja einfach durch den Föderalismus lange unklar. Gibt es auch durchaus grün geführte Länder, die da überhaupt nicht das witzig fanden, dass auf einmal der Bund in den Investitionen rumfuchst. Aber das ist natürlich einfach wichtig, dass diese Infrastruktur weiterfinanziert wird, und zwar auf dem Bund, damit das gleichmäßig passiert und nicht Niedersachsen langsamer digitalisiert als Bayern.
Ist es in der Hinsicht vielleicht besser, den Föderalismus in Sachen Bildung abzuschaffen?
Oha. Ich bin keine Bildungspolitikerin, ich kenne mich damit sehr schlecht aus. Ich kenne das einfach nur aus der SchülerInnenperspektive, dass ständig was verändert wurde, ständig wurden die Abitur, die Regeln, die Systeme verändert, und das fand ich total furchtbar. Und deswegen wäre es immer aus der Perspektive noch meine Haltung, dass man einfach nicht immer an den Bildungssystemen rumschrauben soll. Und was ich auch noch so ganz furchtbar finde, das achtet mal drauf, und dann sagen immer Politiker, ja, das müsste man auch in der Schule lernen. Also wie man sich besser ernährt, das sollte man in der Schule lernen. Also wie man Energie spart, sollte man in der Schule lernen. Also dass das auch so Schule als System für alle gesellschaftlichen Probleme herhält, als ob man da irgendwie allen Leuten das im Kopf verorgen kann und dann wird's gut. Also das lehne ich immer sehr ab, aber ich bin ein Fachidiot in ein paar Sachen, und mit ein paar Sachen kenne ich mich echt nicht gut aus, und das ist Schulpolitik.
Okay, gut, dann gehe ich aber zum nächsten Schritt weiter, und zwar...
Aber ihr könnt mir ja gerne was mitgeben, also das ist das muss ja nicht immer nur in eine Richtung gehen.
Ich bin mir sicher, da kann der Rest der Klasse am Ende noch ein Fazit zu geben, was sie vom Föderalismus Bildungspolitik halten, aber... Erst einmal, also an dieser Schule auch und an vielen anderen Schulen gibt es keinen richtigen Informatikunterricht. Und das ist natürlich jetzt die Frage, also vor allem in der Arbeitswelt sind technische Grundkenntnisse mittlerweile eine Pflicht, eine Art Pflicht. Und das ist natürlich die Frage, wie man dieses Problem beheben möchte. Sollte man Informatikunterricht einfügen oder?
Das könnt ihr besser beantworten als ich, ehrlich gesagt. Also ich hatte Informatik hier in der Schule.
Ja, ist das tatsächlich?
Ja. Das steht in meinem Abiturzeugnis. Ich hatte es fast verdrängt, aber da war mal was. Irgendwas mit 0 und 1 habe ich gemacht. Also, es hat mir nicht geschadet. Aber letztendlich müsst ihr das ein bisschen beantworten. Ich bin da, zumal auch im Bundestag das nicht entscheiden wird.
Okay, aber trotzdem das Meinungsbild von der Klasse.
Aber das gab es an der Schule und wurde dann rausgenommen.
Also ich hatte wirklich...
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also ich fotografiere euch mein Abi-Zeugnis ab. Ich hatte 9 Punkte. In der Informatik.
Okay, aber dann frage ich mal mein ganzes Meinungsbild einfach mit melden, für was ihr seid. Und zwar, sollte es Informatikunterricht grundsätzlich an Schulen geben oder nicht? Wer dafür ist, bitte jetzt aber ganz so die Hand geben. Schon eine überwiegende Mehrheit dagegen.
Fast eindeutig.
Dagegen.
Geben.
Auch dagegen?
Ach so.
Okay, ja gut, dann das Thema schon mal abgesagt. Also, fertiggestellt, gut. Durch den Wechsel von Regelungen der Szenarios in diesen Corona-Zeiten ist dem Schüler, Lehrer und der Familie Form der Betreuung stets ungewiss und wechseln. Und möchtest du das stabilisieren? Und wenn ja, wie?
Nochmal eben die Frage.
Also, ich glaube, die Maske stört ein bisschen. Nee, aber
ich habe eben akustisch. Die Form der...
Die Form der Betreuung ist stets ungewiss. Also halt ganz oft... Kann ich das Kind jetzt zu Hause lassen, ja, oder ist das in der Schule, wie sieht das aus, wo muss das hin? Und das ist ein bisschen unstabil. Die Frage ist jetzt, ob man das ändern möchte und wenn ja, wie?
Also ich habe sehr, sehr oft meine Kollegen fluchen gehört, so über den Flur in Hannover, die mit Bildungspolitik zu tun haben, und gesagt, jetzt haben die über Nacht irgendeine Verordnung rausgebracht und keine Schule weiß davon und die Schülerinnen wissen auch gar nicht, was sie machen sollen. Also ich glaube, bei der ganzen Kommunikation über jetzt doch eine Dauer von 1,5 Jahren hätte doch ganz viel verbessern können. Ich meine, wir haben alle die Dinger. Und vielleicht, dass eine Schule und auch SchülerInnen und Eltern mal so 2-3 Tage Vorlauf für Änderungen brauchen, auch in einer Pandemie, die ja jetzt schon ein bisschen länger ist, ja, definitiv das und Verordnungen lesbar sind. Habt ihr schon mal so eine Verordnung gelesen?
Mhm. Ja, das, wir bekommen jedes Mal, wenn eine neue rauskommt, bekommen wir die zugeschickt.
Ich bin Verwaltungswissenschaftlerin, aber also wirklich, das hat ein bisschen gedauert, bis ich die letzten so verstanden habe, was jetzt wirklich erlaubt ist.
Ja, das ist auch immer ein großes Thema zur Nachfrage bei uns. Um kein Wechsel zu machen, und zwar hin zu den Betreuungen in den Kitas. Und das ist nämlich schon ein ganz großes Problem, lange Wartelisten, fehlende Plätze und so weiter. Und da ist eine Sache das Problem, zwar natürlich für die Familien. Und natürlich muss dann jemand zu Hause bleiben, das ist meistens dann natürlich die Frau. Und das schädigt natürlich ein bisschen die Gleichstellung in der Hinsicht. Will man da ansetzen, vielleicht die Kitas wieder vernünftig zugänglich zu machen?
Also ich glaube, das ist so, da hat Corona wie so ein Katalysator gewirkt. Das ist ein Problem, was einfach schon vorhanden ist. Wir haben in Deutschland nach wie vor eine relativ schlechte Erwerbsbeteiligung von Frauen. Es ist immer noch so, dass mehr Frauen in Teilzeit sind. Und das hat auch manchmal ganz oft finanzielle Kinder. Also gerade so in unserem Freundeskreis trifft es dann mit dem zweiten Kind völlig durcheinander, wenn es so mit dem ersten noch irgendwie geht. Und das hat natürlich mit Betreuungssituationen zu tun. Dass es hier in der Wesermarsch für viele oder auch in selbst in Städten keine Betreuung gibt für eine Arbeitszeit von 7 bis 16 Uhr, dann haben wir oft die Situation gerade im ländlichen Raum, dass mehr Frauen pendeln. Und weil die häufiger in Dienstleistungsjobs sind, auch das ist ein Problem, was letztendlich ja noch längere Betreuungszeiten notwendig macht. Dann sind diese längeren Betreuungszeiten noch teurer und dann ist es oft so ein zweckrationaler Situation, dass doch einer, nicht beide weniger arbeiten, sondern einer mehr zu Hause bleibt. Und dann gibt es weniger Geld, mit dem zweiten Kind gibt es dann weniger Elterngeld und dann lohnt es sich auch auf unseres Steuersystems, das nennt sich Ehegattensplitting, nicht so richtig, oder man merkt nicht, dass man mehr verdient, so, weil direkt ab dem ersten Euro besteuert wird, der Steuerfreibetrag wegfällt und schon hat man diese Situation. Aber wir haben ja ein Gender Pay Gap nicht nur bei Jobs, also weil wenige Frauen nach wie vor weniger arbeiten in Deutschland aufgrund struktureller Gegebenheiten, sondern auch in Berufen, also in gleichwertigen Berufen mit gleicher Ausbildung. Auch da verdienen Frauen weniger. Und das kann man tatsächlich gesetzlich untersagen. Und ansonsten halte ich es für ganz notwendig, dass Erzieherinnen mehr verdienen. Die machen eine 4-jährige Ausbildung. Und ein Pädagogik-Bachelor dauert 3 Jahre. Das ist natürlich auch inzwischen für viele nicht mehr vermittelbar, dass sie während dieser ganzen Zeit natürlich auch kein Geld verdienen. Oder ich weiß nicht, ob es inzwischen im vierten Lehrjahr, also im vierten schulischen Lehrjahr so ist, nicht. Dann haben sie relativ unattraktive Arbeitszeiten und einen hohen Stressfaktor, eben weil es so einen Jobmangel gibt. Und das ist wichtig als weiterer Punkt für die Kinderbetreuung. Oh Gott, das trifft so meinen ganzen Freundeskreis, deswegen rede ich jetzt zu lange darüber. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig, denn die Kommunalparlamente bei euch in den Orten, wo ihr lebt, die entscheiden, wie viele Kita-Plätze es gibt. Und wenn ihr dann mal guckt, ob da Frauen drin sitzen und wie alt die Menschen drin sind, dann ist das kein Wunder, dass es in so vielen Kommunen keine Kita-Plätze gibt, denn das ist einfach nicht deren Lebensrealität.
So. Aber wäre es dann auch in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit, zum Beispiel, es gibt ja Nachmittagsbetreuungen, aber die sind ja teilweise sehr teuer. Mhm. Wäre das dann auch eine Möglichkeit, wenn man sagen würde, man würde solche halt auch vielleicht verstaatlichen oder sowas?
Also wir haben ja teilweise schon die Situation, dass ein Teil der Kitas staatlich ist und ein Teil von Sozialpartnern. Also ich glaube, das ist nicht unmittelbar die Lösung, sondern es muss natürlich eine Kostenstruktur geben, die einheitlich ist. Im Moment ist es natürlich so, in armen Kommunen sind Kita-Plätze teurer. Und das hat sehr viel mit der Kommunalfinanzierung zu tun. Also ich glaube, das wäre eher ein stabiler Hebel. Wir haben das in der Landkreis Wesermarsch tatsächlich so gemacht, dass die Kommunen pro Betreuungsplatz Geld kriegen. Und das müsst ihr es eben in einem größeren Maßstab geben, damit es eine stabile und gleichmäßige Betreuung gibt. Also es nicht diese Ungleichheitsfaktoren zwischen Stadt und Land geschaffen sind. Also könnte das auch eben organisieren, dass die Kommunen pro Kita-Platz Geld bekommen und das eben zugunsten der Eltern läuft. Das ist möglich.
Also sind Sie schon, also wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie Kita-Plätze schon günstig anbieten?
Ah, unbedingt.
Okay, gut, ja, das ist meine nächste Frage, die würde ich dann vielleicht überspringen. Und zwar gehen wir jetzt ein bisschen in Richtung Abitur, denn wieder Richtung Föderalismus. Bildung ist eine Ländersache, Abitur ist nicht überall Abitur. Also das aus Bayern ist mehr wert und das sorgt natürlich dafür, dass man sich immer ein bisschen doof fühlt, wenn man nicht in so Abitur, also abiturstarken Ländern ist. Und da ist natürlich wieder die Frage nach einer, ist eine Zentrierung da nicht besser?
Ich weiß es nicht.
Also dasselbe Problem wie vorhin.
Ja, ja, okay. Aber wie, was denkt ihr denn darüber?
Möchte jemand was dazu sagen oder soll ich was dazu sagen? Weil es ist eine Sache, die geht uns alle an, deswegen. Gut, aber also ich finde persönlich, dass das in der Hinsicht doch ein wenig mehr zentriert werden sollte. Föderalismus ist durchaus auch wichtig und hat gute Punkte, aber dieses große Hin und Her Sachen gerade mit Bildung sollte nicht immer unbedingt einzeln bleiben, weil das einfach für riesige Unterschiede sorgt, die man wirklich bei Sachen wie Bildung nicht braucht.
Ja, also ich muss mich da Hauke absolut anschließen, damit es auch einfach, damit man auch tatsächlich dann in einem Land auch auf einem Stand ist, weil es ist ja häufig so, dass zum Beispiel Leute aus dem Norden eben dann in den Süden zum Studieren gehen und dann ist man teilweise stofflich gar nicht auf dem gleichen Niveau mit den anderen, weil man manche Sachen eben gar nicht gemacht hat oder nicht auf dem Niveau gemacht hat, auch wenn beide, wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute aus einem Geschichts-LK aufeinandertreffen, kann das sein, dass der aus Bayern zum Beispiel viel mehr in Details eingehen musste, was dem aus dem Norden dann eventuell fehlen könnte. Oder auch, dass zum Beispiel das Abitur in einigen Ländern eben nach 12 Jahren erreicht werden kann, ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Aber ich finde jetzt zum Beispiel in der Pandemiesituation ist es sehr gut, dass es eben föderal ist, weil dadurch auf regionale Komplikationen eben mehr eingegangen werden kann.
Also um das quasi so ein bisschen abschließend zu sagen, eigentlich ist Föderalismus hat seine Vorteile, gerade dass man halt immer nah am Geschehen ist quasi. Das hat auch einen Nachteil und man sollte da, glaube ich, eine ganz gute Balance finden. Mhm. Wenn mir da niemand widerspricht? Nein. Gut, ja, ich will nicht, dass ich für die Klasse rede, wenn ich nicht für die Klasse rede. Gut, dann zum letzten Oberthema-Punkt, danach zu den Fragen, nach den Schülerfragen zur Bildungspolitik. Problem ist, oft sind Lehrer mit neuer Technik überfordert. Lehrer haben ja nicht alle, wir haben auch sehr junge, talentierte neue Lehrer, aber ich hatte auch nicht, also gerade jetzt ältere Lehrer, die das Ganze noch nicht länger machen und da ist natürlich die Frage, wie ändert man das? Also mehr Fortbildungen, mehr andere Optionen, Sie sind keine Bildungspolitiker.
Nee, das tut mir auch wirklich leid, aber das bin ich nicht. Und ich hasse Politiker, die immer zu allem eine Meinung haben, ohne sich über was zu informiert zu haben. Ich glaube, aber das Problem haben wir überall. Also das Problem haben wir auch gehabt, ganz viel in Verwaltung oder so. Oder das Problem sehe ich auch mit meinen KollegInnen, die schon etwas älter sind, in jeder Videokonferenz aktuell. Also das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es gibt einen Teil da, die haben dann abgeschlossen damit und die möchten das gar nicht mehr. Aber ich glaube, dieser Gedankengang, dass man immer lernen muss, dass man sich immer an neue Gegebenheiten anpassen muss, das ist so dieses Lifelong Learning. Ich glaube, das sollte man schon, das kann man übrigens auch über den Bund fördern und nämlich auch, dass man eben über Steuererleichterungen, über direkte Zuschüsse Menschen einfach leichter macht, sich fortzubilden, auch strukturell fortzubilden. Und das nicht nur immer aus eigenem Antrieb und mit dem entsprechenden finanziellen Polster passiert.
Gut, dann ist jetzt, also ich werde jetzt nicht so viel zu Bildungs- und mehr fragen, weil sie da ja.
Es tut mir so, aber ich habe das erst noch überlegt und dann habe ich gesagt, ich habe es auch einfach nicht geschafft.
Alle Politiker haben ihren Fachbereich, in der Schule sind wir natürlich an Bildung besonders interessiert, weil es uns natürlich betrifft.
Ja, aber Sie können oder ihr könnt mir auch gerne alles dazu sagen. Ich gebe das dann zu meinem, ich habe einen wahnsinnig tollen Kollegen, der in Hannover, der wirklich unheimlich fit ist und alle Verordnungen, alle Gesetze, alles ganz schnell nachgucken kann. Also wenn es speziellere Fragen gibt, aber ich würde es ganz einfach dann meinen Kollegen geben.
Okay, gut. Dann aber eine Frage, die sich ein bisschen mehr auf den Breitbandausbau bezieht, und zwar wurde ja schon angesprochen mit dem schlechten Internet in der Region. Da ist natürlich die Frage, da ja auch mittlerweile dass der Breitbandausbau nicht so fortgeschritten ist, wie ändert man das?
Ja, indem man es konsequent, strukturell steuert und klare Bedingungen in den Fördergrundsätzen formuliert. Also es gab, könnt ihr mal das Beispiel Wesermarsch nehmen, das ist so hier, für, also diese Ausschreibungen sind extrem kompliziert. Das heißt, es gibt Geld vom Staat und dann können sich Firmen drauf bewerben. Und da wurde dann in diesen Ausschreibungen wurde nicht irgendwie gesagt, wir müssen, das kam aber vom Bund, wir müssen über Glasfaser hinlegen, weil das ist die Zukunft, sondern da wurde erst eine Brückentechnologie genommen. Nämlich das nennt sich Vektorisieren. Und eben das ist auch ein wahnsinniges Problem. Und das ist auch ein bisschen Problem eines föderalen Systems. Wir wissen, dass zentralistisch gesteuerte Staaten besser digitalisiert sind inzwischen. Dass einfach auch immer nur in so Brückentechnologien gedacht wird und nicht gesagt hat, also alles klar, wir buddeln jetzt einmal alles auf, dann müssen wir eben auch konsequent die beste Technologie, die wir gerade jetzt in dem Moment haben, dahinlegen. Denn HandwerkerInnen sind endlich, VerwaltungsmitarbeiterInnen, die das steuern, sind endlich, Menschen, die das abrechnen, sind endlich, Materialien sind endlich. Und genau deswegen geht das so schief, weil immer, also immer erst nicht eben die jeweils neueste, beste Technologie genutzt wird dafür.
Also quasi vernünftig schon die neue Technologie übernehmen.
Genau, das muss einfach eine Pflicht sein und wenn ein Unternehmen sich darauf bewirbt, dann muss es eben die allerneueste Technologie sein. Und es gab immer so einen Spruch, da hat ein Politiker gesagt, man kann ja nicht die letzte Milchkanne anbinden. Also wir haben hier Landwirtschaft, auch die werden sich digitalisieren, auch die brauchen das. Und auch haben wir hier eben Standorte, also auch jeder Mensch braucht, dass der auch mal ein bisschen weiter draußen wohnt. Ich meine, wir sagen doch auch nicht, der wohnt so weit weg, der kriegt keine Müllabfuhr. Also, ja genau, das ist absurd, ihr lacht alle, aber genauso wird bei der Digitalisierung gedacht, dass das ein Selbstverständnis ist und jeder Mensch einen gleichmäßigen Zugang zu einem schnellen, funktionierenden Internet braucht und jedes Unternehmen. Das ist kein Selbstverständnis, was in Deutschland bei der GroKo
ist. Noch eine weitere Sache, die zwar ein bisschen mit Bildung mit reinspielt, aber nicht zu speziell ist.
Und zwar, du brauchst dich nicht jedes Mal entschuldigen, wenn du was zur Bildung
machst. Wie auch immer, also wir sind alle Oberstufenschüler und das Problem ist, dass Busfahrkarten nur bis zum 10. Jahr vom Staat übernommen werden. Und das ist absolut nervig, weil wir immer noch zur Schule gehen. Und wenn man gut einkommende Eltern hat, dann ist das natürlich komplett in Ordnung. Das Problem ist natürlich dann für die Leute, die das nicht haben und dadurch natürlich quasi so ein bisschen die bessere Schulbildung quasi verwehrt wird.
Wollen wir ändern? Gibt es Anträge im Bund und Ländern zu? Kann ich euch auch schicken. Wurde natürlich abgelehnt. Und wir wollen, also es gibt verschiedene Modelle. Es gibt die Überlegung von 1 Euro am Tag und dann ganz niedersachsenweit kann man fahren. Es gibt noch unterschiedliche Modelle, dass man eben den Schülerinnenverkehr, also die Strecke, die er real pendelt, komplett umsonst macht. Da könnt ihr auch gerne mir mal erzählen, was ihr bevorzugt. Und mich würde auch mal interessieren, was zahlt ihr denn im Moment im Monat?
Also, zu viel. Ich bezahle jetzt pro Woche 18,50 Euro von der Strecke Rundkirchen bis nach Prag.
Das Problem dabei ist ja eher, man kann zum Beispiel jetzt nachmittags ziemlich günstig halt von A nach B kommen. Aber es geht dann genau um diese Morgenszeit, da wird das dann ganz anders gerechnet und wird viel, viel teurer. Dann bist du für ein Monatsticket, keine Ahnung, locker 40 Euro los oder sowas.
Also ich bin letztes Jahr noch mit dem Bus gefahren für, ich glaube, 45 Euro im Monat von Elsfeld nach Prag. Und ich muss ehrlich sagen, ich fahre jetzt mit dem Auto. Ohne Werkstattkosten ist es günstiger. Es ist einfach traurig, dass das günstiger ist, obwohl man da alleine drin sitzt.
Es gibt ja auch dieses finanzielle Entlastung von der Bahn, wenn man diese Schulbescheinigung hat und so. Aber die reicht halt teilweise nicht aus. Ich habe dann noch 35 Euro im Monat bezahlt dafür. Mhm. Und dadurch, dass jetzt Corona kam, habe ich teilweise Monatstickets gekauft, die sich überhaupt nicht mehr ausgelastet haben, weil ich 30 Euro für nichts ausgegeben habe. Für nicht zur Schule gehen. Wenn im halben Monat in Szenario B oder C gewechselt worden ist. Und durch Szenario B kann ich auch gar nicht mir ein Monatsticket kaufen.
Ja. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage auch hinter, man möchte natürlich CO2 ohne Flug vom Umwelt wegnehmen zu wollen. Alles gut. Man möchte CO2 natürlich vermindern und da spielt, wie es auch schon einmal genannt wurde, natürlich sowas stark dagegen, sondern wenn es so billiger ist, sich ein Auto zu leisten, womit man dann täglich hier hinfährt, als mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist natürlich nicht förderlich für die Umwelt.
Also das haben wir früher nicht anders gemacht. Ich komme aus Berne. Wir sind auch dann, sobald wir 18 waren, mit dem Auto hingefahren. Und also nach wie vor ein Auto. Also man braucht hier ein Auto in der Wesermarsch. Und das ist einfach so. Und ich finde es halt, sehr, sehr krass. Erstmal, ihr seid verpflichtet, zur Schule zu gehen. Ihr seid, ne? Der Großteil von euch ist ja wirklich auch noch schulpflichtig, dass ihr das nicht erstattet bekommt, ist aus vielerlei Hinsicht, nicht nur aus klimapolitischer Sicht, ein großes Problem. Und man hat ja noch ein Leben außer Schule und möchte von A nach B fahren. Also deswegen finde ich auch solche Modelle, die wirklich nicht nur die eine Strecke, sondern das gesamte Netz, also mindestens das ZVBN-Netz, das ist ja hier berücksichtigen am allerbesten. Und es ist ja möglich, sobald ihr zur Uni geht, seht ihr das, was möglich ist. Ihr kriegt ein Semesterticket für wenig Geld. Also es ist ja kein, das muss man nur wollen.
Ja, gut, dann gebe ich wieder weiter ans nächste Thema.